Herzlich willkommen zum Futurance Podcast. Wir sprechen über die Zukunft einer sehr traditionsreichen Branche. Wir sind nämlich der Überzeugung, dass es an der Zeit ist für echte Veränderungen in der Versicherungs- und Finanzwirtschaft. Und wer die Zukunft mitgestalten will, der muss hier zuhören. Hallo und herzlich willkommen zum Futurance Podcast. Mein Name ist Maximilian Schroll und ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Welche Rolle spielen eigentlich Moral und Ethik im Versicherungs- und Finanzvertrieb? Ich bin mir sicher, dass einige unter euch jetzt schon eine ganz klare Meinung dazu haben und ich kann allen von euch empfehlen, heute auf jeden Fall gut zuzuhören. Unser heutiger Gast, der hat nämlich eine ganz klare Meinung und eine ganz klare Haltung, wie man als Vermittler ethisch und moralisch korrekt beraten und auch betreuen kann. Er selbst hat jetzt viele Jahre im Vertrieb schon Erfahrung sammeln können. Er hat unterschiedliche Perspektiven auch eingenommen. Er hat selbst verkauft. Er hat auch die Führungserfahrung mittlerweile. Er weiß also sowohl, was es bedeutet, selbst diesen ethischen Kodex zu haben als Vermittler, zum anderen auch, was es bedeutet, Leute zu führen, ethisch zu beraten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören und freue mich auf euer Feedback.
Herzlich willkommen zum Futurance Podcast. Heute wieder mit einem neuen Gast. Wer bist du?
Ja, guten Morgen. Das darf man, glaube ich, um die Uhrzeit noch sagen, um neun. Ich bin Sebastian Bauer, bin Senior Financial Consultant, hochtrabend für Finanzberater und bin außerdem Leiter des Münchner Hochschulteams bei der Marscholle Lautenschläger und Partner SE und die Kurzform MLP und bin neben diesem Beruf, den ich jetzt genannt habe, auch noch privat ein Ehemann und ein Sohn und witzigerweise auch Sohn eines MLP-Beraters.
Okay, das heißt, da liegt auf alle Fälle die Finanzberatung in der Familie. Senior, erstmal schön, dass du hier bist, freut mich, herzlich willkommen an der Stelle. Senior Financial Consultant bei MLP, was macht man denn da genau?
Ja, sehr gute Frage, berechtigte Frage auch, weil das klingt ja immer sehr hochtrabend, so ein Job, ja, und deshalb eigentlich kann man das Ganze beschreiben als Finanzdoktor, ja, das heißt, ich kümmere mich um alle Finanzbelange, die meine Kunden haben, das heißt von A bis Z, wenn man so will, von einmal alle Themen, die mit Vermögensplanung zu tun haben, also auch Fragen bezüglich Erbschaft und Schenkung, dann alle Fragen, die mit Versicherung zu tun haben, um eben das ersparte oder erarbeitete Vermögen auch behalten zu dürfen, auch in einem Versicherungsfall, dann alles, was mit Immobilien zu tun hat, in Form von, ich kaufe mir selber eine zum drin wohnen und aber auch für die Investments, also im Sinne von Kapitalanlageimmobilien und dann natürlich auch alles, was mit Finanzierung der jeweiligen Immobilien und Vorhaben zu tun hat. Und das ist so der klassische Financial Consultant Job bei uns. Und bei mir kommt noch das Unternehmerberater-Thema dazu, weil ich eben viele Ärzte und Zahnärzte berate. Und da gehört natürlich die Unternehmerberatung auch dazu. Das heißt, ich berate dann in Form von Praxisübernahme, Praxiskauf, Praxisgründung und natürlich auch für Praxisabgabe, wenn jetzt zum Beispiel die Eltern von Kunden eine Praxis loswerden möchten.
Sehr spannend. Jetzt hast du schon gesagt, du bist Leiter des Hochschulteams, wenn ich es richtig verstanden habe. Was ist denn dann da deine Funktion? Was macht man denn da so?
Das ist so ein Doppeljob, das heißt, ich bin trotzdem Berater, ich habe die Tätigkeit dann nicht aufgegeben und habe dann vor 2 Jahren diese ehrenvolle Aufgabe übernommen und bin dahingehend für die Standortleitung für das junge Team zuständig. Ja, das heißt, ich rekrutiere junge Beraterkollegen, Beraterinnen für unser Unternehmen. Ich sorge für deren Erfolg, zumindest versuche ich das und bin dann eben auch für die Aus- und Weiterbildung, aber auch für die Qualität der Beratung und der Workshops, die wir hier liefern, verantwortlich.
Jetzt hast du da schon was Wichtiges angesprochen, nämlich du kümmerst dich um die Aus- und Weiterbildung, du sorgst dafür, dass kompetente Berater bei euch, Beraterinnen und Berater bei euch nachkommen. Wie sieht da euer Konzept aus? Wie sorgt ihr dafür, dass eure Berater, Beraterinnen top ausgebildet sind? Was ist dein Part dabei?
Ja, sehr gute Frage, weil das treibt uns immer wieder um. Das treibt ja unsere Firma seit Jahren um. Wie ist die Qualität der Finanzberatung? Wie ist die generell in der Branche? Wie ist die bei uns in der Firma? Und bei uns ist es so, dass wir eben eine firmeneigene akkreditierte Universität haben. Das heißt, wir überlassen Bildung nicht dem Zufall, sondern wir machen das selbst. Das heißt, Das sind Beraterkollegen und natürlich auch externe Dozenten, die jungen Kollegen, aber auch älteren, also in Anführungszeichen älter wie ich jetzt, der schon länger dabei ist, ja, immer noch wieder Dinge beibringen, sowohl auf inhaltlicher Ebene als auch auf vertrieblicher Ebene.
Jetzt hast du schon gesagt, dass du, dass ihr da auch die Qualität in der Branche überbieten wollt, was die Weiterbildung ausgeht, was auch die Beratung angeht. Wie siehst du denn die Qualität bei uns in der Branche, vor allem im Vertrieb?
Zweischneidiges Schwert. Also auf der einen Seite bin ich manchmal begeistert. Also man hat ja oft also Fälle, wo jemand Verträge mitbringt. Das heißt, wenn ich jetzt ein Neumandat habe und jemand hat schon bestimmte Versicherungen oder schon ein Vermögenskonzept erstellt und bringt es zu mir mit und ich kontrolliere das, mache so einen Quality-Check, einen kostenfreien, und man guckt sich dann das Ganze an und stellt dann fest, hey, manchmal echt super Arbeit geleistet, man stellt das Zeug einfach zurück in den Schrank, ja, ist dann ganz happy damit. Und dann gibt's aber auch Fälle, wo man sagt, naja, eher schwierig, ja, das sollte man vielleicht nochmal drüber schauen. Das liegt aber oft dann daran, wenn die Kunden sich selber um die Dinge kümmern. Also wenn ich jetzt sage, ja, ich mache so ein bisschen was mit meinem Berater oder meinem Versicherungsvertreter und dann mache ich aber selber auch noch ein bisschen was, Sebastian. Und das führt oft dazu, dass die Kombination zu eher unterdurchschnittlicher Qualität in den Finanzkonzepten führt, leider.
Jetzt haben wir schon ganz viel erfahren von dem, was du heute machst. Jetzt bist du aber auch schon eine Zeit lang dabei in der Branche und hast auch verschiedene Sachen schon erlebt, gesehen. Wie du hast vorher schon angedeutet, dein Vater ist auch ein MLPler. Wie genau bist du jetzt in die Branche gekommen? Wie war deine Anfangszeit?
Also die, wie ich reingekommen bin, ist relativ einfach, ja, weil ich habe während der Schulzeit extrem viele verschiedene Praktika gemacht, habe mir unterschiedliche Sachen da schon angeschaut, weil es meinen Eltern wichtig war, dass ich eine gute Berufswahl treffe, ja, und das überlegt mache. In Baden-Württemberg gibt es ja so ein sogenanntes BOGI, also Berufsorientierung am Gymnasium, wo man sich dann irgendein Praktikum für eine Woche aussucht. Da war ich im Hotelmanagement, habe mir das angeschaut, dann war ich der festen Überzeugung, ich war Hotelmanager, und das verflog dann relativ schnell, als dann die Dame, die am Empfang saß bei dem Hotel, wo ich das gemacht habe, dieses Bogi, die hat denselben Studiengang gemacht, über den ich mich in dieser Woche informiert habe. Das war so ein Privatstudiengang in Bad Honnef, glaube ich. Und so ein Privatstudiengang für diese Art Fach, ja, die kostet ungefähr 50.000 Euro. Dann haben meine Eltern erstmal gesagt, ja, vielleicht findest du auch was anderes. Falls es das sein sollte, bekommen wir das bestimmt irgendwie hin, aber vielleicht findest du auch was anderes. Und dann kam tatsächlich auch raus, dass die Kollegin, die am Empfang saß, dass die genau dieses Studium gemacht hat und mittlerweile mit ungefähr 30.000 Euro brutto dort am Empfang sitzt. Und dann war mir klar, naja, wenn ich dann auch das die ehrenvolle Aufgabe übernehmen möchte, das Studiengeld an meine Eltern zurückzubezahlen, wenn die so freundlich und zuträglich wären, das zu übernehmen, dann brauche ich da relativ lang dafür. Und wenn ich eben auch noch eine Familie durchbringen möchte und da ein schönes Leben, einen coolen Lifestyle haben möchte, dann wird es wahrscheinlich sehr, sehr anstrengend. Ja. Und deswegen war mir klar, dass das nach dieser Woche doch nicht dieses Studium wird, obwohl ich nach den ersten 3 Tagen fest davon überzeugt war und sogar schon die Uni ausgesucht habe.
Also dann doch ein Wink des Schicksals, eben was anderes zu machen, und dann bist du zur Finanzbranche gekommen, beziehungsweise du hast gesagt, dein Vater ist ja auch bei MLP. Das war dann rein familiär geprägt oder hast du auch nochmal ein Praktikum gemacht im Vorhinein? Wie kamst du dann in die Versicherungs- und Finanzdienstleistung?
Mein Bruder und ich haben tatsächlich ab und zu mitgearbeitet im Betrieb, also wenn man das so nennen möchte. Es war Hintergrundbetrieb deshalb, weil mein Papa damals auch die Geschäftsstelle bei uns in der Heimat geleitet hat. Und deswegen war das für uns auch nochmal ein anderer Einblick, weil ich dann auch Führung sehen konnte. Also lernen ist vielleicht zu viel gesagt, wenn man 18 ist. Deswegen würde ich zuschauen sagen und nicht lernen. Das war eine relativ coole Erfahrung, weil wir lauter coole Leute kennengelernt haben. Also wir saßen dann am Empfang, haben Leute reingelassen, haben versucht, möglichst nett zu sein, ja, weil da kommen ja Menschen rein, die uns ihr Geld anvertrauen und meistens relativ viel Geld auch noch anvertrauen. Das heißt, das macht auch Sinn, wenn der gesamte Prozess, also die gesamte Kette in diesem vertrieblichen Umfeld, wenn die gut funktioniert. Das heißt, dass der Kunde sich wohlfühlt, wenn er zu uns zu Besuch kommt, wenn er herzlich empfangen wird, wenn es dem gut geht bei uns. Und das war so unsere Aufgabe, die meines Bruders und meine. Und dadurch sind wir da so ein bisschen rangekommen. Und am Ende war es tatsächlich die Entscheidung, dass da ab und zu Kollegen kamen von anderen Standorten, mit denen mein Papa auf Incentive-Reisen war, die der auch von dieser Corporate University kannte, von der Unternehmenszentrale, von Feiern und so weiter. Und die waren alle so cool drauf, dass ich sagte, okay, so cool will ich auch irgendwann mal sein. Weil die einfach, die waren immer lässig, die waren gut gekleidet, die waren gut drauf, die Stimmung war immer super, die haben immer einen Witz auf den Lippen gehabt. Und ich sagte, irgendwie so einen Job zu haben, das wäre gar nicht schlecht. Ja, und dann entstand der Wunsch, das zu machen. Und dann habe ich mich noch vor Abschluss des Abiturs, also ich habe ein allgemeinbildendes Abi in Baden-Württemberg gemacht, also ein richtiges Abi, Herr Jürgen. Das hatten wir ja schon mehrfach im Studium, die Diskussion.
Genau. Ja, das ist so ein bisschen die das Gefrotzel gegenüber Kolleginnen und Kollegen aus dem nord- und westdeutschen Raum. Ja, aber wir haben ja gehört, das gleicht sich im Studium alles wieder aus, gegebenenfalls. Ja, also Baden-Württemberg-Abitur. Erstmal dazu herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich.
Genau. Und habe mich aber vor dem Abitur, vor dem glücklicherweise erfolgreichen Ablegen des Abiturs in Baden-Württemberg dann dazu entschieden, mich zu bewerben. Habe damals die Bewerbung an MLP gerichtet, auch in Absprache mit meinen Eltern. Und habe dann die Info bekommen, ja, Sebastian, wir haben bei uns in der Zentrale, also in Wiesloch, haben wir gar keine Stellen mehr. Also bist du viel zu spät dran. Sag ich, das kann sein, aber ich möchte eh nicht bei euch in der Zentrale arbeiten. Ich will ja später in Vertrieb. Ich will ja so cool werden wie die, die bei uns im Besuch damals da waren. Also ich möchte nicht im Backoffice arbeiten. Ich möchte nicht bei unserer Privatbank arbeiten. Ich möchte nicht irgendwie am Telefon arbeiten. Ich möchte tatsächlich draußen arbeiten. Und das war mir einfach so ein extrem großes Bedürfnis. Und ich war damit auch einer der ersten, mit der ersten dualen Studenten bei MLP, die in so einer Geschäftsstelle, also im Vertrieb draußen studieren durften. Das heißt, ich musste nicht nach Wiesloch. Ich war damals dann in Stuttgart. Ich habe mir 3 verschiedene Geschäftsstellen in dem Bewerbungsprozess angeschaut. Das war einmal Braunschweig, das wäre etwas weiter weg gewesen. Das ist also nicht der nächste Weg, wenn man weiß, dass ich aus Süddeutschland komme. Und dann war die zweite Alternative Ulm, das wäre relativ nah auch gewesen. Und die dritte Alternative war Stuttgart. Und das Konzept, das der damalige oder jetzt immer noch Geschäftsstellenleiter in Stuttgart präsentiert hat, wie er sich das vorstellt, so Motto von den Besten lernen, um zu den Besten zu gehören, war das Thema damals. Das hat für mich einfach sehr schlüssig geklungen und es war für mich klar, dass ich dann auch in Stuttgart anfangen werde.
Du warst dann einer der ersten vertriebsdualen Studenten. Wie war denn die Ausbildungszeit? Warst du mit den Auszubildenden viel unterwegs? Warst du gleich mit den schon fertigen Beratern unterwegs? Wie können wir uns das vorstellen?
Das war tatsächlich das Interessante, warum dann auch die Zusage für Stuttgart kam. Deswegen sehr gute Frage. Die Lösung war, dass ich sofort mit erfolgreichen Beratern arbeite. Und das hat einfach dazu geführt, dass das Bild, das ich von dem Job sowieso hatte, also mit welcher Ernsthaftigkeit, mit welchem sozialen, aber auch mit welcher gesellschaftlichen Verantwortung ich da an die Sache herangehen muss, damit es gut funktioniert und dass das ein ehrbarer Job ist. Also ich habe ja BWL studiert, das heißt, ich versuche, so gut es geht, jeden Tag den Job in Form eines ehrbaren Kaufmanns durchzuführen. Und das ist so eben das Thema, dass ich sage, das war mir von vornherein wichtig. Ja, ich hatte einen sehr, sehr erfolgreichen Kollegen, der überwiegend Zahnärzte, Kieferorthopäden, Oralchirurgen und Mundkieferchirurgen bei uns betreut hat. Immer noch betreut, also ist noch da, der liebe Rainer. Und ich konnte von ihm extrem viel lernen. Und das Schöne war bei ihm, dass er nicht ein Kind der Branche war, so wie ich jetzt in dem Fall, der mit Finanzen aufgewachsen ist, sondern der Rainer hat davor bei Daimler gearbeitet und war Führungskraft. Eins unterm Vorstand und konnte deswegen auch relativ viel aus dem Leben erzählen. Der war in Spanien, der war in Osteuropa, der war für alles Mögliche zuständig und das war neben diesem Beraterjob konnte ich da extrem viel als Mentor auch mitnehmen, generell fürs Leben, also fürs Arbeitsleben überwiegend, aber natürlich auch so fürs Leben.
Jetzt hast du den gesellschaftlichen und sozialen Auftrag vor allem auch der Vermittler angesprochen. Es gibt ja unterschiedliche Vertriebswege, es gibt unterschiedliche Personen, die in der Vermittlerschaft tätig sind, die dieses Argument auch immer wieder benutzen, um Kunden gegenüber gut zu wirken. Wenn man sich dann anschaut, was bei der Beratung bei rumkommt, beziehungsweise was dann verkauft wird, frage ich mich oder habe ich mich häufiger dann schon gefragt, okay, wie ernst nimmt man das eigentlich und ist es vielleicht häufig nur ein Verkaufsargument? Wie siehst denn du das jetzt genau? Was genau bedeutet für dich soziale Verantwortung, gesellschaftliche Verantwortung von einem Vermittler?
Sehr gute Frage. Ich habe mich damit im Studium auch lang rumgeschlagen. Wir hatten ja mehrere Vorlesungen auch zum Thema Ethik und Moral in der Versicherungsfinanzwelt, die ich immer auch so mit, wie du es gerade beschrieben hast, so mit zwei Augen gesehen habe. So einmal der kritische, weil ich immer wissen wollte, wer ist dann auch der Dozent, der das macht, ja, und kann so jemand unabhängig eine ethische Meinung kommunizieren, auch uns gegenüber als Studierenden. Das fiel mir ab und zu ein bisschen auf die Füße, das weiß Jürgen vielleicht auch noch aus dem Studium. Ich war jetzt nicht der einfachste Student, das heißt, ich habe das immer sehr, sehr, sehr kritisch betrachtet. Ich habe viele Fragen gestellt, das fand nicht jeder Prof und auch nicht jeder Dozent gut.
Du hast kritisch nachgefragt und ich finde das natürlich immer sehr, sehr gut und die Mitstudierenden mit Sicherheit auch. Es hat vielleicht den einen oder anderen Dozenten mal verwirrt. Vielleicht ist der ein oder andere auch darüber gescheitert und hat es dann gelassen. Aber das ist für den Studiengang umso besser. Die Dozenten sollen bei uns auch kritikfähig sein. Und ich denke mal, mittlerweile sind die Dozenten sehr, sehr kritikfähig und eine sehr, sehr offene Diskussion. Aber kann ich mir vorstellen, dass es für die Studierenden nicht ganz einfach ist, immer einzuordnen, was wird jetzt da gesagt? Und es ist wirklich authentisch. Aber von daher nochmal auch vielen Dank, dass du nachgefragt hast.
Ja, sehr gerne. Also mir war das einfach extrem wichtig, weil ich mir wurde das zu Hause beigebracht, ja, und ich fand das auch in der Schulzeit immer wichtig, dass ich Dinge hinterfragt habe. Auch da kam das nicht immer gut an. Und das, ich bin auch in meinem Team zum Beispiel, das ich hier leiten darf, bin ich auch sehr kritisch, hinterfrag die Dinge. Also deswegen vielleicht, um auf die Frage zurückzukommen, die Grundlogik mit Ethik, wie sehe ich das, wie kriegt man auch diese soziale Verantwortung, die gesellschaftliche Verantwortung hin und warum ist das so wichtig? Ich finde, dass wir mit der Arbeit, die wir machen, extrem viel dazu beitragen, dass die Gesellschaft stabil oder stabiler wird, bleibt, weil die Dinge, die wir machen, die führen dazu, dass Familien zusammenbleiben können. Ja, wenn man finanziell gut abgesichert ist, die sorgen dafür, die Arbeit sorgt dafür, dass wir Kunden haben, die ihre Ziele erreichen, die sie vielleicht, das ist jetzt die Frage, die sie vielleicht nicht erreichen würden, wenn sie da nicht diszipliniert mit Hilfe rangehen würden an die Sachen. Und ich merke auch immer zunehmend, dass wenn das Leben meiner Kunden in Sachen Finanzen gut organisiert ist, dann sind die Kunden sehr entspannt, die sind selber sehr gut organisiert und ich versuche als BWLer immer das Thema Opportunitäten mit zu bedenken. Das finde ich sehr wichtig und das verstehen Studenten zum Beispiel, weil das ist ja eins unserer Hauptklientel in den jungen Jahren. Das verstehen Studierende relativ wenig am Anfang, vor allem wenn man nicht BWL studiert hat, weil man damit einfach nichts anfangen kann mit dem Thema Opportunitäten oder Opportunitätskosten. Und das verstehen aber die Mandanten immer zunehmend besser. Das heißt, ich verstehe, dass ich die Dinge, wenn ich clever bin, nicht in dieser Qualität hinbekomme, wie das ein professioneller Berater für mich lösen würde. Und dass es dann oft auch dazu führt, dass die Dinge weniger kosten, wenn man das beim Berater macht, obwohl man eigentlich denkt, boah, wenn ich zu einem Berater gehe, dann kostet es mehr Geld. Meine Erfahrung ist, dass wenn wir das gut strukturieren, die Dinge richtig lösen, zahlen Kunden oft viel weniger als das, was sie selber organisiert haben. Und selbst wenn es nur ums Preis-Leistungs-Verhältnis geht, das meine Kunden bekommen. Das heißt, wenn ich selber was übers Internet organisiere bei einem Direktversicherer versus ich mache das bei einer richtigen, in Anführungszeichen, richtigen Versicherung mit einer richtigen Lösung, zahle vielleicht denselben Beitrag, habe aber dann eine bessere Leistung. Und das ist die Komplexität in unserem Job, dass das unsere Bevölkerung relativ wenig versteht, weil wir zu wenig Finanzbildung haben. Das heißt, bei Autos ist es relativ einfach nachvollziehbar. Wenn ich zu Porsche gehe und einen 911 Turbo S Cabrio kaufe, der leer, unausgestattet schon eine 250.000 Euro kostet, dann darf ich davon was erwarten und ich gehe auch davon aus, dass das alles passt, ja, dass das gut verarbeitet ist, dass das Auto schnell ist, dass das laut ist, was auch immer. Und wenn ich dann zu Smart gehe und mir einen Smart kaufe, dann weiß ich, dass ich damit tendenziell nicht zum Skifahren gehen kann. Das heißt, ich weiß, was ich für mein Geld bekomme. Und das ist in der Versicherungs- und Finanzwelt extrem schwer, bis nicht möglich, das als Kunde selber rauszufinden, wenn man nicht die entsprechende Ausbildung oder finanzielle Bildung zu den Themen hat. Und darin sehe ich eben die soziale Verantwortung, das aufzulösen, ja, und zu sagen, hallo, hier gibt's Themen, über die muss man sich unterhalten, da braucht man professionelle Hilfe dazu, weil auf der anderen Seite sehr viel Geld auch dranhängt. Wenn man zum Beispiel die Einkommensabsicherung nimmt, eines der meistgefragtesten Themen bei uns, dann ist es natürlich so, wenn man das Einkommen hochrechnet von einem jungen Akademiker, die wir hier betreuen bei MLP, dann beträgt dieser gesamte Barwert, wenn man den runterrechnen würde, beträgt irgendwas zwischen 2 und 6 Millionen Euro. Wenn der jetzt zum Beispiel in dieser Zahnmedizin-Welt arbeitet, in der ich tätig bin, dann sind das teilweise auch 10 bis 15 bis 20 Millionen Euro. Und dafür trage ich natürlich extrem große Verantwortung, das abzusichern, das abzufedern. Und eben, das finde ich das Wichtigste, dass wenn jemand auch eine Familie gründet, dass das dann eben Hand und Fuß hat und die Familie safe dasteht, sollte jemals was passieren. Weil wir gehen immer vom Sunshine-Modell, nenne ich das aus. Ja, also es scheint die Sonne, alles ist cool drauf, es ist Stimmung und ich gehe möglichst oft in Urlaub. Das ist aber im Schnitt leider nicht so, dass das immer auf jeden Kunden so zutrifft. Ja.
Das ist, glaube ich, sehr wichtig, was du da ansprichst, das Thema Finanzbildung und Moral und Ethik sind ja auch relativ schwierig zu fassen. Das ist ja auch dann doch eine subjektive Auslegung in vielen Dingen noch. Und ich glaube, es gehen tatsächlich auch viele Vertriebler, ganz unabhängig davon, was für eine Gesellschaft das ist, mit diesem Vorsatz auf die Leute zu, ich bin jetzt euer Finanzcoach. Ich bin jetzt derjenige, der euch im Dschungel der Finanzen als Übersetzer dient, wie auch immer. Und das ist aber meiner Meinung nach doch auch ziemlich fehleranfällig, weil woher wissen die Leute wirklich, dass das die Person auch ernst meint, beziehungsweise dass sie tatsächlich bedarfsgerecht berät? Das heißt, du hast vorher schon gesagt, Finanzbildung fehlt. Was würdest du denn sagen, was für ein Maß an Finanzbildung wäre sinnvoll? Wie könnten wir dafür sorgen als Gesellschaft, dass junge Menschen schon entsprechend gebildet, ausgebildet werden zu diesem Thema, beziehungsweise dass da schon einfach eine gewisse Augenhöhe auch besteht zwischen Berater und Kunde? Muss natürlich nicht sein, dass der Kunde alles genauso gut weiß wie der Berater, das ist sowieso klar, aber dass man wenigstens nicht mehr so fehleranfällig ist dafür, dass man ja von dem Berater um den Finger gewickelt wird, dem es aber eigentlich nur um die Abschlussprovision geht.
Ja, sehr gute Frage. Die übergeordnete Frage ist für mich immer, auch als Berater, möchte ich meine Kunden ausbilden? Also sitze ich hier als Lehrer und bringe denen alles bei? Oder informiere ich so weit, dass Menschen, die bei mir am Tisch sitzen, eine sehr, sehr gute, also nicht eine gute oder überhaupt eine Entscheidung, sondern eine sehr gute Entscheidung treffen können? Also die Idee bei mir oder auch bei uns als Konzern ist, dass wir Menschen entscheidungsfähig machen. Das heißt, wir verkaufen nicht die Lösung, sondern wir machen entscheidungsfähig dahingehend, dass der Kunde selbst entscheiden kann und dann versteht, aha, ich habe begriffen, worum es geht, ich weiß, warum das für mich wichtig ist, jetzt entscheide ich mich, die Themen auch zu bewegen. Das können wir natürlich als Berater schon mal nehmen. Das heißt, wir nehmen die Hürde der Finanzbildung, nehmen wir weg, weil wir eben, und das versuche ich auch meinem Team immer beizubringen, dass wir darauf achten, dass wir das wissen, dass wir das respektieren, dass das nicht in der Schule gelernt wird, damit müssen wir einfach umgehen. Also wir können drüber schimpfen oder wir können uns eine Lösung überlegen. Also wie gehen wir damit um? Weil wir werden das nicht ändern. Wir können jetzt natürlich eine Bildungsinitiative starten, gemeinsam mit meiner ehemaligen Hochschule, und sagen, wir gehen jetzt an die Gymnasien in den Heimatstädten. Da wären wir wahrscheinlich alle prädestiniert als Absolventen und machen da einfach so einen Workshop. Und da wäre immer die Frage, wie interessiert sind die Menschen da dran? Und deshalb ist mein Entgegenkommen oder meine Lösung dafür, dass ich versuche, meine Kunden so gut zu coachen, in Anführungszeichen. Ich habe ein bisschen ein Problem mit dem Begriff Coaching, ja, weil ich will es ihnen ja nicht so beibringen, dass sie das besser können als ich. Das wäre auch absolut unmöglich. Dinge, die man in 3 Jahren Studium plus 7,5 Jahre Berufserfahrung lernt, die kann ein Kunde nicht innerhalb von 3, 4, 5 Gesprächen und auch mit noch so teurem Coaching bekommt man das nicht hin und das ist utopisch, das auch zu glauben. Aber um die Frage vielleicht mit einer utopischen Lösung zu beantworten, ich glaube, dass das tatsächlich Teil der Schulbildung sein muss. Also wir sind dahingehend einfach falsch und schlecht ausgebildet als junge Menschen, wenn wir für ein relativ gutes Abitur wie in Baden-Württemberg oder Bayern bringt mir dahingehend nichts. Das heißt, ich weiß nicht, wie ich meine Steuererklärung mache. Ich weiß nicht, ob ich das Studium steuerlich geltend machen kann. Wenn ja, was davon? Ich weiß nicht, wie man die Altersvorsorge steuerlich relevant organisiert. Ich weiß nicht, wie man Depots und Vermögen steuerrelevant strukturiert. Und das sind so Dinge, die muss man nicht im FF können oder aus dem FF können und lernen. Aber so eine Grundbildung fände ich sehr, sehr schön, dass man weiß, okay, es gibt existenzielle Risiken, um die sollte ich mich möglichst schnell kümmern. Ich zum Beispiel aufgrund der Unterstützung meiner Eltern hatte meine erste Berufsunfähigkeitsabsicherung mit 20. Ja, das der Schnitt wird sicher nicht mit 20 eine Berufsunfähigkeitsversicherung machen, sondern ist deutlich älter. Und das hat dann wieder zur Folge, dass bestimmte Risiken nicht versichert werden können etc. Und deshalb wäre es schön, wenn man aus dem Abitur rauskommt und die Dinge, die essentiell sind, was ist existenziell, also welche Risiken bedrohen mein Leben, welche Themen sind bei der Geldanlage wichtig und wie bereite ich mich auf das Thema Altersvorsorge vor oder das reine Wissen, wie funktioniert die deutsche Rentenversicherung, wie funktioniert das gesetzliche Krankenversicherungssystem, dass ich mündig eine Entscheidung treffen kann, ob ich da möglichst viel mitmachen möchte bei diesen gesetzlichen Systemen oder ob ich versuche, die zu umgehen, wenn das geht.
Finde ich sehr interessant. Ich persönlich habe mir nämlich noch keine abschließende Meinung dazu gebildet, was jetzt oder inwieweit das Thema Finanzen in der Schule seinen Platz finden sollte. Ich glaube auch, dass wir eine Vorbereitung brauchen auf das, was uns dazukommt, auch einfach aus einer Verbraucherschutzperspektive. Ich persönlich sehe diese Fragestellung gesetzliche Krankenversicherung, private Krankenversicherung, ehrlich gesagt, in der Schule noch nicht angebracht, weil dann müsste man es auch kritisch beleuchten. Also dann müsste man sich auch damit befassen, wieso sind unsere Sozialsysteme so schwach geworden, wie sie geworden sind. Da müsste man sich dann auch die Frage stellen, was ist der Anteil der Versicherungs- und Finanzwirtschaft dabei. Das heißt, ich glaube, das wären auch Fragen, die wir als Branche wahrscheinlich in dem frühen Alter noch gar nicht so diskutiert oder durchdacht haben wollen würden. Und ich glaube auch, Schule hat tatsächlich diesen allgemeinbildenden Auftrag, die soll natürlich auch vorbereiten aufs Leben. Deshalb finde ich es auch gut, wenn es in gewisser Weise auch dieses Thema Finanzen abdecken würde. Ich würde jetzt gerne noch mit dir bei dem Thema Moral und Ethik bleiben, weil ich es wahnsinnig wichtig finde, vor allem super spannend mit einem erfahrenen Vertriebler, der sich selber auch auf die Fahnen schreibt, dass er moralisch und ethisch korrekt berät und das ihm wichtig ist. Wie siehst denn du die Vergütungssysteme, die momentan noch in unserer Branche dominieren?
Also ich gehe davon aus, du sprichst das Thema Kurtage, Provision etc. an.
Ganz genau.
Sehr gut, dass wir schon über dasselbe sprechen. Ich finde es sehr wichtig und ich spreche da auch komplett offen mit meinen Kunden darüber und wir bringen das auch allen unseren jungen Beraterinnen und Beratern bei, dass wir das immer transparent ansprechen. Und das hat einen relativ einfachen Grund, weil die Menschen wissen das im Normalfall schon. Also ich weiß, dass irgendwo ist was drin versteckt. Also ich zahle irgendwo Geld mit, ich weiß aber nicht, wie viel und an wen. Und das Entscheidende aus meiner Sicht ist, dass wir da sehr, sehr transparent damit umgehen und das auch begründen können. Und das ist für mich relativ einfach. Das System ist genial. Wir haben im Studium bei Jürgen im Studiengang da mal drüber fachgesimpelt. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Jürgen. Wir hatten ja so Vortragsreihen, wo wir diese mündlichen Prüfungen hatten. Und da ging es unter anderem um die Versicherungssysteme in anderen Ländern, um die Vorprovisionierung, Honorarberatung etc. Und es ist eindeutig nachweisbar, dass wenn man auf die reine Honorarberatung switcht, dass das einen extrem großen Nachteil, und jetzt sind wir wieder bei der Bevölkerung, ja, einen extrem großen Nachteil im Hinblick auf die Gesellschaft hat, weil sich nur noch reiche und super wohlhabende Menschen die Beratung leisten können und wollen. Und das führt dazu, dass wir eben einen sehr großen Teil unserer Bevölkerung benachteiligen. Und deswegen meine ich auch, sind wir wieder bei der gesellschaftlichen Verantwortung. Wir nehmen uns dann raus. Also das macht für eine Firma wie uns zum Beispiel, wäre das relativ kleines Problem, weil wir extrem viele gut bezahlende Mandanten haben. Also unser Konzern verwaltet über 60 Milliarden Euro nur in der Vermögensberatung. Das heißt, da kommen Immobilien plus Lebensversicherungen etc. dazu. Das heißt, wir haben eine sehr große Verantwortung dahingehend, haben aber auch sehr, sehr viele sehr wohlhabende Kunden, die das Honorar gut bezahlen können. Also wenn jetzt ein Zahnarzt eine Beratung von mir möchte und ich ihm eine Rechnung stelle, dann zahlt die Hälfte davon auch noch praktischerweise das Finanzamt. Das kann ein Privatkunde nicht. Und deswegen finde ich es extrem wichtig, dass wir das Kurtage- und Provisionssystem haben, weil ich das tatsächlich auch sehr offen jungen Studierenden gegenüber anspreche und sage, was wäre die Alternative? Sie können ein Honorar bezahlen, das können wir machen. Ja. Dann erkläre ich Ihnen, wie die Welt funktioniert. Ich bringe Ihnen das bei, das ist überhaupt gar kein Thema. Sie müssen nur bereit sein, dafür 2.000 Euro plus Steuer zu bezahlen, wenn wir da ungefähr 5 bis 10 Stunden zusammensitzen. Und dann ist relativ klar, dass das viele Studierende eben nicht leisten können in der Phase, in der sie sich aktuell befinden. Ja. Und dann wäre es auch wieder so, dass nur die Studierenden, die aus sehr, sehr gut situierten Haushalten kommen, eine Unterstützung bekommen, eine Beratung bekommen, weil die Eltern sagen, ja, Maximilian, das ist mir wichtig, ich bezahle die 2000 Euro für dich, weil das ist das Thema, wird dich dein Leben lang begleiten und es ist gut, da einen gut bezahlten Coach an der Seite zu haben. Das wäre natürlich wieder möglich. Dann nehmen wir aber wieder das gesellschaftliche Thema. Ja, wir kommen zurück und stellen fest, na ja, dann wird ein Großteil der Bevölkerung und auch von der Studierendenschaft wird nicht beraten werden.
Ich sehe es genauso wie du. Ich meine, England ist da auch der beste Beweis, glaube ich, dafür, dass die Umstellung auf Honorarberatung einfach unfair ist und viele Menschen ausschließt von dieser Möglichkeit, die Beratung in Anspruch zu nehmen. Jetzt gäbe es ja auch trotzdem noch die Möglichkeit zu sagen, wir versuchen das Provisions- und Courtagemodell zu verändern. Und zwar so zu verändern, dass es eben nicht mehr die Leute incentiviert, die Abschlussprovision zu maximieren, sondern eher die Kundenbeziehung qualitativ hochwertig zu pflegen, den Kunden gut zu betreuen, wirklich gewisse Parameter zu erfüllen, dies natürlich zu definieren gelte. Aber genau deswegen wäre es ja wichtig, mit Beratern darüber zu sprechen, oder ist es wichtig, mit Beratern darüber zu sprechen, die sagen, mir ist es ernst damit, dass ich meine Kunden gut betreue und dass ich denen Sachen empfehle, die auch zu ihnen passen, beziehungsweise dass ich sie sogar entscheidungsfähig mache und dann nur noch Handlungsoptionen aufzeige, die Entscheidung trifft der Kunde selber. Was könntest du dir denn aus deiner Perspektive vorstellen, wie könnte man Courtage-Provisionsmodell anpassen? Was für Parameter könnten das sein, die für die Bewertung von so einer Kundenbeziehung wichtig sind, provisionsrelevant dann in dem Fall wären, wo sich so ein Vergütungsmodell hin entwickeln könnte, wenn man sagt, man möchte vom großen Fokus auf die Abschlussprovisionen wegkommen?
Sehr gute Frage, weil ich bin da ein Fan davon tatsächlich. Das sieht man auch bei langjährig erfolgreichen Beratern wie meinem Papa zum Beispiel. Wenn man sich die Erlöse anschaut, dann ist ein sehr, sehr großer Teil, ich sage jetzt mal um die 80-85%, ist bei erfolgreichen langjährigen Beratern aus Beständen. Das heißt, das Geld kommt nicht immer vom Neuabschluss, sondern das ist mit 15% ein relativ kleiner Teil im Schnitt bei uns. Und das wäre zum Beispiel auch ein Modell, wo ich sage, damit komme ich langfristig zurecht. Die Frage wäre nur, bekommen wir dann ausreichend jungen, erfolgreichen Nachwuchs, wenn der weiß, dass das Geld kommt zwar in 15 bis 20 Jahren, weil dann habe ich 200 Privatmandate und da kommt richtig viel Geld zusammen und die Arbeit lohnt sich bis dahin eben auch. Und dann wäre die Frage, habe ich das Durchhaltevermögen? Wenn ich zum Beispiel, dann sind wir wieder bei Gerechtigkeit und Ethik, Moral, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht aus einem gut situierten Haushalt komme und meine Eltern dann sagen, ja, Sebastian, das ist gar kein Thema, wenn du die ersten 5 Jahre gar kein Geld verdienst oder relativ wenig, ja, wir stemmen das bekommen wir hin. Wenn wir wissen, dass du langfristig erfolgreich wirst, dann bekommen wir das hin. Und das halte ich für sehr gefährlich, weil wir hätten dann wahrscheinlich relativ wenig Zuwachs. Wir haben eh schon generell relativ wenig Zuwachs in unserer Branche und das würde wahrscheinlich dazu führen, dass noch weniger Menschen den Job attraktiv empfinden für die kurze Frist, für die lange Frist. Das versuche ich auch meinem Team immer beizubringen. Lohnt sich das eben langfristig daran zu arbeiten, ehrlich, langfristig im Win-Win mit denselben Kunden? Das ist die Logik bei uns. Deswegen haben wir ja auch im Verhältnis zu einer Bank, zu einem Versicherungsbüro, wie man das klassischerweise kennt als Vertriebswege, relativ wenig Mandate. Das heißt, ich bin jetzt seit 7,5 Jahren dabei. Ich betreue jetzt aktuell 120 Familien. Ja, das heißt, es ist relativ überschaubar, was die Menge angeht. Es liegt aber daran, dass die Qualität natürlich sehr hoch ist und weil die Menschen sehr, sehr viel von mir fordern. Deshalb führt es natürlich dazu, dass ich mir das leisten kann, relativ wenige Kunden auch zu betreuen. Und was vielleicht schön wäre, wäre ein Mix aus beidem, dass man das Bestandsthema hochhält, dass man sagt, Fleiß und eben auch die dauerhafte Zusammenarbeit, qualitativ hochwertige dauerhafte Zusammenarbeit wird honoriert, auch seitens der Versicherung, weil die Versicherung ja weiß, dass wenn ich meinen Job als Berater sehr gut mache, dann entstehen weniger Kosten, der Kunde ist zufriedener, der Vertrag läuft länger, der bleibt bestehen. Und man drin ist trotzdem kombiniert mit vielleicht einer kleineren Abschlussprovision und dann sagt, wir verteilen diese Abschlussprovision über mehrere Jahre und ich bin dann auch motiviert, die Dinge zu halten. Und das ist, finde ich, auch zum Beispiel sehr wichtig, dass es diese sogenannten Stornos gibt oder Storni, ja, dass man sagt, wenn man jetzt einen Vertrag jemand aufs Auge gedrückt hätte, ja, also ethisch, moralisch nicht einwandfrei gehandelt hätte und ein Kunde findet das relativ zeitnah raus, dann bin ich ja glücklicherweise auch verpflichtet, diese Verträge sofort zurückzubezahlen. Und das finde ich auch sehr, sehr wichtig für die Verantwortungsbewusstsein eines Beraters, dass man sagt, okay, ich bekomme beim Abschluss nicht das Geld und darf das behalten bis zum Ende meiner Tage, sondern wenn der Kunde mit dieser Arbeit unzufrieden sein sollte in kurzer Zeit, dann muss das Geld zurückbezahlt werden und ist auch völlig in Ordnung so. Ja, und das war mir immer wichtig von Tag 1 an, weil ich das aus der Family mitnehmen konnte. Und es ist tatsächlich so, dass ich bei uns im Betrieb sehr wahrscheinlich mit die niedrigste Stornoquote habe. Das heißt, ich weiß, dass ich die Verträge immer mit möglichst optimaler Lösung verkauft und beraten habe und eben nicht versucht habe, mich irgendwie selbst zu optimieren. Weil wenn das passiert, das ist der Vorteil meiner Kundschaft, die sind alle sehr, sehr, sehr intelligent. Ja, die haben tendenziell alle ein etwas besseres Abitur als ich. Ja. Und ich unterstelle auch immer meinen Kunden und Mandanten, dass sie es rausfinden würden, wenn ich sie übers Ohr hauen würde. Und das finde ich eben auch sehr angenehm, mit der Klientel zu arbeiten, weil die eben sehr intelligent sind und es rausfinden, wenn jemand Schabernack treiben würde.
Jetzt gibt's auch intelligente Leute, die trotzdem auf einen Menschenfänger reinfallen, sage ich mal. Ich habe selber die Situation erlebt, junge Familie, drei Kinder, 16 Lebensversicherungsverträge, also wirklich kreuz und quer, ganz kunterbunt. Ich weiß gar nicht, wie viele Zusatz-BUs mit dabei waren. Hat hinten und vorne überhaupt keinen Sinn gemacht. Also war einfach nur darauf ausgelegt, dass man möglichst viel Abschlussprovision darüber generiert. Und die Vermittlerin, die das damals in Anführungszeichen beraten hat, die hat natürlich auch darauf geachtet, dass die Leute innerhalb der Stornohaftung auf gar keinen Fall zu irgendjemand anderem als Berater gehen. Also ich meine, das ist ja auch, wenn wir hier wieder bei Moral und Ethik sind und dann auch bei den Anreizen. Ich finde es nämlich auch gut, wie du sagst, dass man die Abschlussprovision nicht komplett streicht. Das ist sinnlos. Muss schon auch hier noch der Anreiz sein, finde ich. Aber in dem Fall war es ja tatsächlich so, sie hat dafür gesorgt, dass die Familie zu keinem Vergleichsberater gegangen ist, weil sie einfach überzeugt davon war, ja, wir werden hier nach bestem Wissen und Gewissen von einer absoluten Expertin betreut, die hat uns ein Konzept maßgeschneidert. Da gibt's ja auch ganz viele tolle Worte, denen man um sich schmeißen kann, die die Kompetenzvermutung ins Unermessliche treiben. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch intelligente Leute da nicht gefreit davor sind, weil ich würde der Familie auf alle Fälle unterstellen, dass sie intelligent waren, auch wenn sie meines Wissens nach kein bayerisches Abitur hatten. Jetzt stelle ich mir noch die Frage, in was für einer Verantwortung sind denn Versicherer und Vertriebe gegenüber ihren jungen Vermittlern in der Anfangszeit, wenn man sagt, ich habe noch keinen Bestand, von dem ich jetzt profitieren könnte. Wie könnten denn, aber wir möchten unser Vergütungsmodell umstellen, dass der Anreiz über die Abschlussprovision nicht mehr so groß ist, dass wir die Anzahl der Falschberatungen oder Falschempfehlungen reduzieren. Wie könnte denn ein Versicherer oder ein Vertrieb seine jungen Leute onboarden, beim Onboarding auch finanziell unterstützen? Was für ein Sicherheitssystem brauchen junge Leute da? Wie siehst du das? Was ist deiner Meinung nach ein Ansatz, das zu lösen?
Gute Frage. Die grundsätzliche Herangehensweise finde ich spannend, wenn man sich überlegt, wie kriegt man eine Stabilität bei einem jungen Normalfall als Akademiker, wenn jemand bei uns anfängt, hat einen akademischen Abschluss, dann ist ja die Frage, wie bekommt er diesen Start optimal hin? Also wie kann der seine Fixkosten bezahlen? Wie kommt er zu den Schulungen? Also kann der sein Leben führen und sich das Leben leisten, das er parallel zu diesem Job hat? Also wir haben ja alle noch ein Privatleben. Und ich finde es eine sehr wichtige Überlegung. Wir machen da als MLP uns da extrem viele Gedanken dazu. Wir haben ein neues Einstellungsmodell mittlerweile, dass wir eben auch die Mitarbeiter oder die jungen Kollegen nicht als Vertriebler in Zukunft sofort anfangen lassen in der reinen Selbstständigkeit, sondern dass wir das über ein Traineeship beginnen, das Ganze. Und über das Traineeship der Berater, die Beraterin herausfinden soll, ist das was für mich? Und ich fand das im Studium schon relativ spannend. Ich habe mir da schon immer Gedanken drüber gemacht, weil ich total spannend fand, dass Kommilitonen von mir schon Dinge vertreiben und beraten durften während des Studiums. Und das war für mich völlig unvorstellbar. Ich habe gedacht, okay, ich kann das nicht, ich verstehe das noch nicht in voller Gänze und ich könnte jetzt die anspruchsvollen Kunden, die ich von meinem Papa kannte, ja, die könnte ich mit dem Level an Know-how und Erfahrung, das ich jetzt habe, könnte ich die gar nicht einwandfrei 100% super beraten. starten. Und da kam bei einigen Kollegen raus, die haben schon eine Ausbildung vorgemacht in dem Job. Und sage, okay, gut, dann ist das nachvollziehbar und schlüssig. Ja. Aber das hat mich immer fasziniert, weil ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Also es kann ja nicht sein, dass ich nach einem Semester jetzt schon BU-Versicherungen verkaufe oder Leute zur privaten Krankenversicherung berate, zu hochkomplexen, du hast vorher selber gesagt, hochkomplexen Themen, die nicht in einer Sekunde erklärt sind und die definitiv teilweise auch zwei Termine benötigen. Und das hat mich immer umgetrieben, weil ich gesagt habe, wow, wie machen die das denn bloß? Ja, also finde ich total spannend. Und dann kam eben raus, die Kollegen, die Kommilitonen, die hatten schon eine Ausbildung und durften deshalb eben das auch schon. Und deswegen, ich fand es spannend, dass das damals schon sowas mit mir gemacht hat, dass ich gesagt habe, wow, das wäre eigentlich schon gut, wenn man das kann, was man da macht als Berater. Ja, und deswegen schätze ich auch das Studium, das ich genießen durfte, sehr dahingehend, weil ich sehr, sehr gut vorbereitet war auf den Job. Und da komme ich nochmal zurück auch zu unserer Ausbildungsphilosophie. Wir überlassen das nicht dem Zufall. Also wir sorgen dafür, dass die jungen Beraterkollegen, Beraterinnen, die bei uns anfangen, dass die fähig sind, den Job zu machen. Das ist das Entscheidende. Und das ist so eine Verantwortung, die ich auch als Leitungskraft bei uns trage, dass ich sage, ich lasse niemand beraten, wenn der das aus meiner Sicht als erfahrener Berater nicht kann. Und das ist die Verantwortung, die ich mir auch branchenweit wünsche, ja, dass man eben da penibel drauf achtet, dass die Menschen, die bei uns im Vertrieb arbeiten, dass die ihr Handwerkszeug beherrschen. Ich würde auch einen Koch-Azubi wahrscheinlich kein 3-Sterne-Menü bei Jan Hartwig kochen lassen, sondern wahrscheinlich würde der erst zuarbeiten und unterstützen.
Super spannend. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang darüber weitersprechen. Und wird auf alle Fälle noch ganz viel neuer Erkenntniswert für mich bei rumkommen, weil ich wichtig finde, solche Themen auch einfach aus dem Vertrieb zu beleuchten. Ich meine, der Vertrieb ist es, der im Endeffekt mit den Kunden direkt in Kontakt steht, der tatsächlich berät, der tatsächlich verkauft. Und ich denke auch, dass es so ist, wie du sagst, wir brauchen da eine höhere Einstiegshürde, eine Qualifikationshürde. Ich habe es auch selber erlebt, auch in meinem Fall nicht, weil ich einfach eine gute Agentur hatte, die Wert darauf gelegt hat, dass ich wirklich nur die Sachen auch mache, die ich kann und da auch sehr gut ausgebildet wurde. Ich habe es bei Kollegen, Kolleginnen gesellschaftsübergreifend erlebt, dass einfach in der Ausbildung im dualen Studium sofort darum ging, verkaufen. Und dass man sagt, okay, du lernst erstmals verkaufen und dann lernst du irgendwann es beraten, wenn du halt die Zusammenhänge verstanden hast, die Produkte wirklich verstanden hast, kann ja eigentlich nicht der Ansatz oder der Anspruch sein, den wir alle an uns haben. Und es ist mit Sicherheit auch nicht der Anspruch, den die Kunden haben. Deshalb glaube ich schon, wir als Branche müssen uns einfach mal ein bisschen mehr Gedanken machen, darüber, wie wir solche Themen lösen wollen, weil ich sehe immer wieder Diskussionen auch zum Provisionsverbot. Wir springen auf den Tisch und tun so, als hätten wir gar nichts damit zu tun, dass diese Diskussion oder diese Forderung zustande kommt. Und dann tut man so, als gäbe es nur diese Schwarz-Weiß-Alternative, als gäbe es nur Honorarberatung versus Provisionsverbot. Ist ja gar nicht der Fall. Das sind ja einfach nur sind Argumente, die passen, die stimmen nicht. Ist eine fadenscheinige Diskussion. Und deswegen finde ich es so gut, mit Vertrieblern drüber zu sprechen und bin sehr froh, dass du da einen kritischen Blick auch drauf hast, dass du dir da viele Gedanken drüber machst, wie können wir unser Berufsbild im Vertrieb denn auch dieser Verantwortung, die wir haben, gerecht machen. Ich glaube, es war heute eine sehr, sehr wichtige Folge, um mal über dieses Thema, was ist denn Moral und Ethik eigentlich für einen Vermittler zu sprechen. Da herrscht ja auch ganz viel Uneinigkeit und auch Uninformiertheit darüber. Deswegen, ich bin sehr, sehr froh, dass wir das Gespräch heute geführt haben. Vielen, vielen Dank für die spannenden Einblicke. Und ich glaube, Jürgen hat jetzt noch was zum Abschluss.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Zum Abschluss haben wir noch 3 kurze Fragen an dich.
Ja.
Zum einen, würdest du deinem besten Freund raten, in die Branche zu kommen?
Boah, mein besten Freund ist mein Trauzeuge. Der arbeitet auch im Vertrieb, aber der macht es null Spaß. Also der ist ganz froh, dass sich jemand um seine Finanzen kümmert. Deswegen, ich bin überzeugt, das macht Sinn, den Job zu machen, wenn man für das Thema brennt, wenn man sagt, boah, ich kann mit diesem Zeug nichts anfangen. Der bewundert das auch, dass das jemand freiwillig macht, diesen Beruf. Deswegen, ich würde es ihm nicht empfehlen.
Okay, und wann ist ein Arbeitstag für dich gelungen?
Sehr gute Frage. Auch das kommt auf den Arbeitstag an. Also ein Arbeitstag ist für mich gelungen, wenn ich sehr gute Beratungen hatte. Und gute Beratungen sind für mich, wenn sich Leute bei dem Weg aus unserem Büro raus. Ich begleite die Leute immer bis zum Aufzug bei uns, bedanken für die Zeit, die wir gemeinsam hier verbracht haben und dass ich mir die Zeit für sie nehme. Das ist für mich, es gibt eigentlich keinen schöneren Applaus, außer eine Empfehlung. Also, dass jemand sagt, ich schicke dir nochmal jemand vorbei, der das mindestens genauso gut verdient hat wie ich.
Und was liebst du an deinem Job?
Fast alles. Ich liebe ich bin ja selbstständig, das heißt, ich liebe diese Freiheit, Zeit einteilen zu können. Also wann mache ich wie Urlaub? Ich habe die ersten 2 Jahre meiner Tätigkeit gar keinen Urlaub gemacht, habe dann einen sehr langen gemacht, um mich von den 2 Jahren zu erholen. Mittlerweile ist es so ein Pendelding. Ich mache mal mehr, mal weniger Urlaub. Ich arbeite mal mehr, mal weniger. Wenn ich mich in der Lage dazu sehe, arbeite ich extrem viel. Wenn ich merke, dass ich etwas am Anschlag bin, dann habe ich die Chance, das rauszunehmen. Und das gibt mir extrem viel Freiheit und auch extrem viel Sicherheit. Und das gepaart mit zufriedenen Kunden, die auch einfach gerne mit mir arbeiten. Wenn ich da anrufe und ich weiß, Dr. Müller als Beispiel jetzt geht ans Telefon und sagt, Mensch, das ist ja schön, dass Sie anrufen. So war das immer meine Vorstellung von meinem Job, dass es umgekehrt so ist, dass wenn mich die Leute anrufen, dass ich happy bin und rangehe und gerne mit meinen Mandanten zusammenarbeite. Und aber auf der anderen Seite, wenn ich jemanden anrufe, da der nicht jetzt gelangweilt ist und sagt, oh, jetzt ruft der Bauer schon wieder an, sondern er sagt, ah Mensch, jetzt gibt's bestimmt wieder was Wichtiges, sonst ruft er mich eigentlich nämlich nicht an.
Ja, das ist ja sehr schön, wunderbar. Das ist eigentlich das Optimum, wie ein Beruf erfüllend ist. Vielen Dank von meiner Seite. Das waren sehr, sehr interessante Einblicke, sehr, sehr tiefgehend. Und ich bin natürlich sehr stolz darauf, dass du dich so positiv entwickelt hast, was im Studium schon abzusehen war, weil da warst du auch engagiert, auch sehr, sehr hinsichtlich der Finanzthemen, auch kritisch unterwegs, gar keine Frage. Und ich freue mich auch, dass es dir weiterhin so Spaß macht. Und das ist im Endeffekt ein Beispiel, wie man in der Finanzdienstleistungsbranche ist, ja, das Thema leben kann, sich wohlfühlen kann, aufgehen kann. Und ein gutes Beispiel ist auch für potenziellen Nachwuchs, sich auch in unsere Branche zu begeben. Vielen Dank von meiner Seite. Ich wünsche dir alles Gute und wir werden mit Sicherheit weiter in Kontakt bleiben und ich freue mich, deinen Weg weiter zu sehen, wie du dich entwickelst. Alles Gute.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung und die Chance, bei euch, mit euch, vor allem mit euch zu sprechen. Ich fand die Fragen super. Ich habe mir zum Teil ja schon Gedanken machen dürfen, weil ich den Job schon ein paar Tage mache. Aber es war sehr schön, das mal in einer Gesprächsatmosphäre, wo es nur darum geht, mit Fachpersonal, wie ich euch beide jetzt bezeichnen würde, das zu diskutieren und zu besprechen. Und ich würde mich freuen, wenn es nochmal Themen gibt, die ihr spannend findet und seht, dass ich da der richtige Ansprechpartner bin. Dann bin ich gerne wieder Gast für euch. Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt. Herzlichen Dank.
Was für eine spannende Folge. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Schaltet auch nächsten Donnerstag wieder ein. Ladet euch den Podcast in euren Podcatcher runter. Hört ihn auf dem Weg zur Arbeit. Und schaut bitte auch noch in den Shownotes vorbei. Da sind nämlich alle Infos zu unserem Gast, alle Verlinkungen. Vernetzt euch, tretet in Kontakt und lasst uns gemeinsam die Zukunft der Versicherungs- und Finanzwirtschaft gestalten.